Ja, erbarm dich, Herr, haben wir gerade gesungen. Das brauchen wir. Die Erbarmungen Gottes zum Reden jetzt und auch zum Hören. Aber vorab ein kleines Zeugnis. Wir waren vor 2 Wochen, haben wir unseren Sohn besucht mit Familie in der Nähe von der Ostsee, nicht ganz weg. Und weil das Wetter recht schön war, haben wir gesagt, ach, wir machen mal einen kleinen Ausflug an die Ostsee. Haben wir da auch gemacht, sind so am Strand lang spaziert, in so einer Ecke, wo ja nicht so ganz viele Leute waren. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, an der Ostsee gibt es so alte Bunkeranlagen vom Zweiten Weltkrieg. Und wir sind da so lang spaziert. Und dann haben wir so in der Entfernung so einen Bunker gesehen und auch, dass so eine Metalltür offen stand. Und wir haben gedacht, Mensch, die Gelegenheit, da gehen wir mal hin, gucken uns den Bunker mal an. Und dann sind wir da auch hin, sind da rein, war stockfinster in diesem Bunker. Also wenn man so ein bisschen reingehen konnte, man das Licht der Tür noch sehen. Waren so kleine Nischen, wo wahrscheinlich irgendwie mal so Schlafecken waren oder keine Ahnung. Und es war zwar sehr schönes Wetter, aber es war auch sehr windig. Und plötzlich hörten wir quietsch und zack, die Tür war zu. Und es war stockfinster in diesem Bunker plötzlich. Also wir haben nichts mehr gesehen. Die Kinder, die waren auch mit dabei, waren schon, ja, fingen schon ein bisschen an zu jaulen. Kann man sich ja auch vorstellen. Wir haben uns dann zu dieser Tür hingetastet und die war wirklich zu. Da war kein Schlüssel und kein Riegel irgendwie, um diese Tür wieder zu öffnen. Wir saßen also so richtig in der Falle vor dieser verschlossenen Tür. Ja, wenn diese Geschichte wahr gewesen wäre, dann wäre ich vielleicht heute nicht hier. Aber ich bin hier und David und seine Kinder sind auch wieder zu Hause, also alles wieder okay. Aber warum habe ich diese ausgedachte Geschichte erzählt? Ich glaube, Conny hat sich auch gewundert. Ne? Wusstest du gar nichts von. Ne? Also ich habe diese Geschichte erzählt, weil sie uns unsere Ohnmacht zeigen soll, wenn wir gewisse Türen selbst nicht mehr öffnen können. Wir stehen davor und es tut sich nichts. Es lässt sich nicht öffnen. Ich habe diese Geschichte auch erzählt, weil es heute um das Sendschreiben an Philadelphia gehen soll. Und da geht es auch um verschlossene und geöffnete Türen. Philadelphia, eine der 7 Gemeinden in Kleinasien. Habe ich das an hier? Da könnt ihr jetzt nochmal sehen, wo das liegt. Das ist also die Türkei. Kann man, glaube ich, was zeigen, genau. Wenn einer in der Türkei schon mal Urlaub gemacht hat, wahrscheinlich hier in dieser Ecke. Wir waren auch schon mal hier und waren auch mal in Ephesus. Da ist also nicht mehr so ganz viel zu sehen. Noch so ein paar Steine liegen da rum, aber sonst ist eigentlich nichts mehr da. Philadelphia. Also um diese Gemeinde soll es heute gehen, liegt, wie gesagt, in der heutigen Türkei. Johannes empfängt die Schreiben an diese Gemeinden auf der Insel Patmos, das ist hier im Mittelmeer. Ich glaube, ihr wart schon mal da, ne? Ist eine schöne Insel, oder? Wunderschön. Also, Johannes wusste, was schön ist. Also, ich glaube, er hat das selbst nicht entschieden. Aber er war auf dieser Insel Patmos und hat da eben die Offenbarung empfangen und eben auch diese 7 Sendschreiben, die dann von Boten auf Griechisch Engel angelos den entsprechenden Gemeinden überbracht wurden. Also von Patmos ging es dann hier schön der Reihe nach wie auf einer Perlenschnur zu diesen Gemeinden. Diese Gemeinden haben wir uns schon angeguckt, Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes und heute sind wir hier bei Philadelphia. Heute ja auch eine Millionenstadt in den USA, Philadelphia, eine große Stadt. Oder auch ein beliebter Schmierkäse, also streicht man sich gerne aufs Brot, Philadelphia. Aber lassen wir das mal beiseite und beschäftigen uns mit diesem von Jesus selbst an mit dieser von Jesus selbst angeschriebenen Gemeinde in Philadelphia. Was sagt Jesus dieser Gemeinde? Wir lesen das in Offenbarung 3, Vers 7 bis 13. Dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen, so wie der Wind in der Geschichte die Metalltür. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe Leute aus der Synagoge des Satans, von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen, und er wird nie mehr hinausgehen, und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott, und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wenn man das jetzt so liest oder gehört hat von dieser Gemeinde in Philadelphia, dann war das so irgendwie so nicht so eine ganz spektakuläre Gemeinde. Im Vergleich zu den anderen Gemeinden passiert hier relativ wenig. Philadelphia scheint eher so die graue Maus unter den Gemeinden gewesen zu sein. Aber Philadelphia ist neben Smyrna die einzige Gemeinde, die Jesus nicht tadelt. Er hat an dieser Gemeinde nichts auszusetzen. Und wir wollen gucken, warum das so war. Wie bei allen Gemeinden stellt sich Jesus dieser Gemeinde auch wieder vor, um deutlich zu machen, wer hier eigentlich redet. Wer hat dieses Sendschreiben geschrieben? Wer hat es eingegeben? Was sagt der oder wer sagt das, was jetzt kommt? Es sagt der Heilige, der Wahrhaftige, er sagt, der, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand kann schließen und schließt und schließt und niemand kann öffnen. Der den Schlüssel hat. Manchmal klingelt es bei uns an der Tür, dann steht da ein Gast vor unserer Tür von der Ferienwohnung und sagt, oh Herr Ahlers, ich hab den Schlüssel stecken lassen, von innen. Haben Sie noch einen Ersatzschlüssel? Und dann bin ich der Schlüsselmann. Ich habe den Schlüssel. Dann nehme ich den Schlüssel, den Ersatzschlüssel und schließe wieder auf. Alleine wäre er da nicht reingekommen, weil er hatte den Schlüssel nicht. Ich hatte den Schlüssel. Und mit diesem Jesus haben wir es hier zu tun. Er hat den Schlüssel. Und er ist der Heilige und wahrhaftige Jesus. Es ist der, der die allerhöchste Autorität hat. Er ist der Heilige. Er ist der Abgesonderte. Abgesondert von aller Finsternis. Er ist der, der im Licht wandelt. Abgesondert von der Finsternis zum Licht. Vollkommen Licht und keine Finsternis ist in ihm, können wir im ersten Johannesbrief lesen. Er ist wahrhaftig. Das heißt, was Jesus ankündigt, das trifft garantiert ein. Das kommt so, wie er es sagt. Was er verspricht, darauf kannst du dich 100% verlassen. Wenn du die Bibel liest, und ich hoffe, du liest ab und zu die Bibel, und du liest Zusagen, Zusagen Gottes, dann stimmen diese Versprechen zu 100%. Wenn du zum Beispiel liest, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, dann kannst du dich darauf verlassen, 100%. Er ist immer bei uns. Dann brauchen wir nicht mehr beten, Herr, sei du doch bei mir, wenn ich jetzt zum Beispiel eine schwere Klassenarbeit schreibe. Oh, Herr, sei du doch bei mir, wenn ich die schwere Klassenarbeit schreibe. Nein, du kannst ihm danken, dass er da ist. Hey, ich danke dir, dass du bei mir bist, weil du hast das versprochen. Und wenn er das verspricht, dann kannst du dich darauf verlassen, dass das auch so ist. Das heißt, was jetzt kommt in diesem Brief, sollen wir sehr, sehr ernst nehmen, weil es sagt, der Wahrhaftige. Manchmal lesen wir, wenn Jesus was ganz Besonderes unterstreichen will, wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Das drückt auch diese absolute Wahrhaftigkeit Jesu aus. Also wahrlich, wahrlich, das können wir jetzt auch hier drüber schreiben, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich habe den Schlüssel Davids. Dazu kann man was im Jesaja 22, Vers 22 lesen. Es ist, zeigt eigentlich, es ist das Symbol der absoluten Vollmacht. Er hat den Schlüssel, er hat die absolute Vollmacht. Jesus ist der Schlüsselträger, er ist die Schlüsselfigur. Er hat den Schlüssel. Wo eine entscheidende Tür aufgehen soll in unserem Leben, da muss Jesus selbst aufschließen. Denn er öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Das Geheimnis geöffneter Türen ist der Schlüsselträger, ist die Schlüsselfigur, ist Jesus Christus selber. Wenn du willst, dass dass deine verrammelten Türen, dass deine ausweglosen Situationen, dass da Türen aufgehen, dann ist Jesus die richtige Adresse, weil er hat den Schlüssel. Ihr kennt alle die Geschichte des Volkes Gottes. Die waren in Gefangenschaft in Ägypten, 400 Jahre, gelitten als Sklaven, dort gelebt. Und endlich führt Mose sie aus dieser Sklaverei heraus. Lange Geschichte, abgekürzt. Mose führt sie aus dieser Sklaverei heraus. Sie ziehen weg von den Ägyptern, weg von ihren Sklaventreibern, in die Freiheit. Plötzlich merken die Ägypter, das ist nicht so toll für sie, keine Sklaven mehr zu haben. Und sie jagen ihnen nach. Und die Ägypter kommen ihnen hinterher. Und vor den Israeliten ist plötzlich ein Meer, das Meer, das Schilfmeer. Vor ihnen das Meer, hinter ihnen die Ägypter. Ausweglose Situation. Sie wollen schon wieder zurück, fangen an zu murren. Es ist besser, in Ägypten als Sklaven zu sterben, als jetzt hier in dieser Wüste. Und Mose sagt, stopp. Gott hat den Schlüssel, die Lösung. Und er sagt, der Herr wird für euch kämpfen. Ihr aber werdet still sein. Und Gott öffnet dann auch eine Tür. Das Meer teilt sich. Das Unmögliche geschieht. Das Meer teilt sich. Gott macht eine Tür auf. Aber Gott macht auch eine Tür wieder zu. Denn als die Ägypter hinter den Israeliten her wollen, auch durchs Meer, macht Gott die Tür wieder zu. Und die Ägypter kommen um. Jesus ist die richtige Adresse in allen Situationen, denn er hat den Schlüssel. Die entscheidenden Türen in deinem Leben kann nur Jesus aufmachen. Lass uns das festhalten und auch praktizieren im Alltag. Wenn es irgendwie nicht weitergeht, wie bei dem Volk Gottes, die vor diesem Schilfmeer stehen, er hat den Schlüssel. Vertraue Jesus als Schlüsselfigur. Und wenn er mal nicht aufschließt, wenn sich irgendeine Tür nicht öffnet, die ich mir vielleicht wünsche, dass sie sich öffnet, dann darf ich auch vertrauen, dass es gut ist, dass sich diese Tür nicht öffnet, dass es in dieser Richtung jetzt nicht weitergeht. Jesus Christus kennt mich und liebt mich und will mich ans Ziel bringen durch Türen, die ans Licht führen und nicht in der Finsternis. Wir wissen es oft nicht. Wir wünschen uns manchmal Türen, von denen wir gar nicht wissen, dass sie eigentlich gar nicht gut sind, dass sie in die Finsternis führen. Und es ist befreiend, wenn wir verstehen, dass wir gar nicht versuchen müssen, auf eigene Faust unsere Probleme zu lösen, uns auf eigene Faust an unserem Problem herumzuwürgen, Türen gewaltsam aufbrechen wollen, sondern wir dürfen zur Ruhe kommen. So wie Mose zu dem Volk sagt, seid still, kommt zur Ruhe. Er hat den Schlüssel, er macht auf oder eben auch nicht. Und wir sollten lernen zu beten, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ich kenne deine Werke. Ich kenne deine Situation. Ich kenne deine Wege. Ich kenne deine ganz spezielle Lebenssituation. Lass uns das bewusst halten, das, was Jan gesagt hat, lass uns das festhalten, lass uns daran erinnern. Er kennt mich, meine Situation, meine Werke, meine Wege. Und er sagt, siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Siehe, siehst du das? Erkenne das doch, wo ich geöffnete Türen für dich habe. Wo es lang geht. Denn du hast eine kleine Kraft. Klein. Auf Griechisch Mikros. Ich kenne das von dem Wort Mikroskop. Vielleicht habt ihr schon gewundert, was da so steht. Das ist ein Mikroskop. Familie Tuchner hat das zur Verfügung gestellt, dieses Mikroskop. Und da kann man sehen, wie klein die Kraft ist. Ja. Werbe, komm mal nach vorne. Schlechte Augen? Ja, dafür haben wir ja ein Mikroskop. Für die schlechten Augen. Siehst du, was da drauf liegt? Nö. Guck mal da durch. Kann man was sehen, ne? Das, was da drauf liegt, danke. Ja, schon gut. Das, was da drauf liegt, ist ganz klein. Ich glaube, es ist ein Haar, ne, oder? Ich weiß gar nicht, was da drauf liegt. Ihr habt ein Haar da drauf gelegt. Also fast nicht zu mit bloßem Auge zu erkennen. Aber wenn man durchguckt, sieht man was. So klein ist unsere Kraft. Ihr habt eine kleine Kraft. Eine kleine Kraft, Mikros, so winzig, dass man sie mit dem bloßen Auge kaum sehen kann. Gott zeigt uns immer wieder, dass es nicht unsere Größe ist, dass es nicht unsere Power ist, nicht unser Können, nicht unser Vermögen, sondern im Gegenteil, am Anfang der Bergpredigt lesen wir auch glückselig die Armen im Geist. Glückselig die Armen im Geist, in einer anderen Übersetzung. Gott segne die, die erkennen, dass sie ihn brauchen. Denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Wollen wir das? Wollen wir so eine kleine Kraft haben? So schwach sein? Wollen wir schwach sein? Wenn du deine ganze Mickrigkeit erkennst, hast du gute Chancen, auch geöffnete Türen zu erkennen. Du hast eine kleine Kraft. Ich habe eine geöffnete Tür für dir gegeben, denn du hast eine kleine Kraft. Manchmal dauert es ein bisschen, bis sich Türen öffnen. Für uns ungeduldige Menschen dauert das immer viel, viel zu lange. Aber wenn sich Türen nicht sofort öffnen, wenn Lösungen nicht sofort da sind, könnte es vielleicht auch daran liegen, dass unsere eigene Power noch zu groß ist? Dass wir selbst noch Lösungen erzwingen wollen? Dass wir noch nicht am Ende unserer eigenen Kraft angelangt sind und immer noch selber tun wollen? Wir selbst denken zwar meistens, wir sind schon am Ende, nichts geht mehr. Aber auch hier dürfen wir wissen, Gott wird uns niemals über unser Vermögen versuchen. Auch für diese Zusage gilt dieses wahrlich, wahrlich. Du kannst dich da 100% drauf verlassen. Gott wird dich niemals über dein Vermögen versuchen. Du hast mal, Dirk hatte mal in einer Predigt gesagt, verlass dich nicht darauf, was du fühlst. Manchmal denken wir, wir sind schon am Ende, das ist ein Gefühl. Sondern verlass dich darauf, was du weißt. Was dürfen wir wissen? Auch diese Zusage Gottes dürfen wir wissen und festhalten. Wahrlich, wahrlich, ich werde dich niemals über dein Vermögen versuchen. Gott weiß, oder Gott weist uns immer wieder auf unsere Bedeutungslosigkeit hin. Er nennt sein Volk auch Würmlein Jakob. Würmlein Israel, du bist so ein kleiner Wurm. Das wollen wir nicht gerne hören, aber das sagt Gott. Würmlein Jakob. Stefan Kiener hatte letzten Sonntag noch gesagt, Gott braucht dich nicht. Er braucht mich nicht. Er ist allmächtig. Er braucht nicht meine Hände, er braucht nicht meine Füße, er braucht nicht meinen Kopf. Er braucht auch nicht meine Kreativität. Ich zitiere mal aus einem Buch von Benedikt Peters. Das Buch heißt Die Lehre von Gott. Da schreibt er, Zitat, da sind keine anderen Kräfte oder Mächte, die nötig wären, um die Schöpfung zu tragen, zu erhalten und alles Lebendige zu ernähren. Niemand ist da, der ihm etwas antun, ihm etwas rauben, ihn dahin oder dorthin drängen könnte. Ist aber Gott allein unabhängig, sind alle anderen Dinge und Geschöpfe, Engel wie Menschen, abhängig. Gott ist nie von uns abhängig. Er ist nie auf uns angewiesen. Wir aber sind von ihm abhängig. Wir sind vollständig auf ihn angewiesen. Er ist glückselig, auch ohne uns. Wir aber sind elend ohne ihn. Zitat Ende. Wenn er uns nicht braucht, und das tut er nicht, wenn er uns nicht braucht, nicht nötig hat, heißt es aber nicht, dass er uns nicht gebrauchen will. Aber Voraussetzung, dass er uns aber gebrauchen kann, ist die Einsicht, ich habe eine kleine Kraft. Mikros, fast nicht zu sehen, bedeutungslos. Wir haben das gehört in der Lesung. Paulus sagt, meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. In Schwachheit. Wollen wir aber nicht sein. Ist aber Voraussetzung, dass wirklich Gott durch uns wirken kann. Es ist nicht meine Power, die er braucht, um Frucht hervorzubringen, sondern es ist meine Bereitschaft, seine Power in dem Maße, wie sie zu mir passt, in Anspruch zu nehmen. Du hast eine kleine Kraft. Das Bewusstsein dafür ist nicht deprimierend, sondern ist absolut befreiend. Es kommt gar nicht auf mich an. Es kommt gar nicht auf dich an. Jesus Christus öffnet Türen. Und zwar genau abgestimmt auf deinen ganz persönlichen Weg, den du mit ihm gehen darfst. Es ist befreiend, wenn ich verstehe, ich brauche mich nicht zu vergleichen, auch nicht mit irgendwelchen sogenannten Glaubenshelden. Jesus Christus öffnet ganz persönlich, auf mich abgestimmt, Türen. und er ist nicht angewiesen auf meine Mikroskraft, sondern gibt seine Kraft ganz persönlich abgestimmt auf mich. Das ist befreiend, wenn wir das wirklich verstehen. Und das ist eine ganz andere Kraft und ein ganz anderer Weg, den der PG gibt, als Bärbel, auch wenn es seine Mutter ist. Dein Weg ist speziell für dich. Die Kraft, die Gott dir gibt, ist speziell für dich. Nicht für dich. Dir gibt er auch Kraft, aber andere als PG. Die Wege, die Gott uns öffnet, die Türen, die er uns aufmacht, sind ganz persönlich auf uns abgestimmt. Zu Petrus sagt Jesus ja mal, als er anfängt, sich zu vergleichen mit Johannes, Petrus, folge du mir nach. Guck nicht auf Johannes. Mit dem komme ich zurecht. Folge du mir nach. Geh du durch die Tür, die ich dir öffne. Es ist nicht unbedingt die Tür, die ich mir wünsche, aber es ist die richtige. Aber wir sollten das dann auch tun. Wenn Jesus uns Türen öffnet, sollten wir auch diesen Schritt durch die geöffnete Tür gehen. Im Vertrauen, dass Jesus uns im Gehen die nötige Kraft gibt. Ich tue mich oft schwer, offensichtliche Probleme anzusprechen. Bin eher so konfliktscheu. Aber wenn sich dann Türen auftun, den Konflikt oder das Problem anzusprechen, kommen natürlich gleich Argumente. Ah, nee, irgendwie, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll und irgendwie passt es jetzt auch gar nicht. Aber wenn ich dann doch gehe, trotzdem durch diese Tür gehe, im Vertrauen auf Jesus, dann gibt er die Worte und die Gedanken, die nötig sind. Aber Achtung, die Türen, die sich öffnen, sollen immer im Einklang stehen mit dem, was geschrieben steht. Jesus selbst schließt nur Türen auf, die mit seinem Wort, das heißt im Grunde auch mit ihm selber, im Einklang stehen. Wir belügen uns ja oft gern selber mit vermeintlich geöffneten Türen. Ich bin zwar verheiratet, aber Jesus hat mir so eine Liebe für meine Arbeitskollegin geschenkt. Es gingen so viele Türen auf für eine neue Beziehung. Da konnte ich gar nicht anders. Es ist auch so harmonisch und gesegnet mit ihr, dass ich gar nicht anders konnte. Und wir beiden haben das dann auch voll aus Gottes Hand genommen, weil sich die Türen dafür einfach geöffnet haben. Das ist jetzt ein sehr grobes Beispiel. Oft kommt dieser Selbstbetrug für vermeintlich geöffnete Türen ja viel, viel feiner. Nein, die Türen, die Jesus öffnet, stimmen immer zu 100% mit dem überein, was geschrieben steht. Deshalb lesen wir das auch. Du hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Die Gemeinde in Philadelphia weiß, die geöffnete Tür, die Jesus ihnen zeigt, stimmt mit dem, was Jesus offenbart in seinem Wort, völlig überein. Und diese von Jesus geöffnete Tür war eine Tür, die ganz speziell auf diese wahrscheinlich ziemlich kleine Gemeinde in Philadelphia zugeschnitten war. Es war eine andere Tür als die Tür, die für Smyrna geöffnet wurde. Aber sie durften durch diese ganz spezielle Tür gehen. Nicht durch die Smyrna-Tür, durch die Tür, die Jesus Christus ihnen öffnet. Was zeichnet die Gemeinde in Philadelphia aus? Was haben sie gemacht? Sie haben gar nichts Besonderes gemacht. Es klingt fast zu normal, fast zu banal, was Jesus an dieser Gemeinde lobt. Aber es war genau das, was diese Gemeinde als gesund kennzeichnete. Und was dazu führte, dass Jesus an dieser Gemeinde gar nichts auszusetzen hatte. Du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Was heißt das, du hast mein Wort bewahrt? Das Wort ist nicht, oder das Wort ist mehr als Buchstabe. In Korinther, 2. Korinther 3, Vers 7 lesen wir ja sogar, der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Das Wort ist Geist und ist Wahrheit. Das Wort ist Jesus Christus selbst, können wir am Anfang des Johannesevangeliums lesen. Durch das Wort wurden Himmel und Erde geschaffen, wurde alles geschaffen. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Alles, was wir uns vorstellen können. Durch das Wort offenbart uns Gott seinen Willen und sein Wesen. In seinem Wort offenbart uns Gott von der ersten Seite der Bibel bis zur letzten Seite der Bibel seinen Heilsplan. Und das Heil liegt ausschließlich in Jesus Christus. In Apostelgeschichte 4, Vers 12 lesen wir das. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Kein anderer Name. Du hast meinen Namen nicht verleugnet. Deshalb ist es so wichtig, das Bekenntnis zu Jesus Christus festzuhalten. Das heißt, ausschließlich Heil in Jesus Christus nach außen hin vertreten. Dieses Heil, dieses Bekenntnis, nur in Jesus Christus ist das Heil nach außen hin vertreten. Du hast meinen Namen nicht verleugnet und dabei nichts hinzutun und auch nichts wegnehmen. So, jetzt haben wir noch 4 inhaltsreiche Verse vor uns. Und wir haben auch das Abendmahl vor uns. Deshalb kriege ich das in dieser Predigt nicht mehr unter. Ihr könnt das einfach zu Hause nochmal gründlich lesen und auch die Verse, die jetzt noch kommen, einfach euch mal vorknöpfen. Lest das einfach zu Ende. Aber am Ende steht immer bei jedem Sendschreiben, wer ein Ohr hat, höre. Was der Geist den Gemeinden sagt, was der Geist mir sagt, was der Geist dir sagt. Und um nochmal zurückzukommen auf das, was Jan sagte, erinnert euch daran. Was sagt der Geist in deiner ganz speziellen Lebenssituation? Sagt er dir, alles ist okay? Dann sei dankbar dafür. Jakobus sagt, ist jemand guten Mutes, er singe Psalmen. Leidet jemand unter euch, er bete. Was ist deine Lebenssituation? Wenn du dich in deinem ganz persönlichen Leid, in deiner ganz persönlichen Situation ganz schwach fühlst, dann ist das völlig in Ordnung. Nein, es ist sogar sehr, sehr gut, weil es dir die Möglichkeit gibt, eine geöffnete Tür zu erkennen. Und Jesus sagt, komme zu mir. Ich habe den Schlüssel in deiner Situation. Ich habe den Schlüssel. Hör auf, selbst rumzurödeln. Denn ich öffne Türen. Die Tür zu ihm hin ist die erste Tür, durch die wir gehen müssen. Die Tür zu ihm hin. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Die Tür zu ihm hin ist die erste Tür, durch die ich gehen muss. Wollen wir wirklich die Tür sehen, die er uns öffnet? Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben. Siehe. Wollen wir sie wirklich sehen? Und dann auch durchgehen? Kannst du dir selbst einfach mal eine Antwort geben in deiner Situation, in der du bist? Siehst du ein, deine Schwäche, mit Situationen fertig zu werden? Siehst du geöffnete Türen, die vielleicht gar nicht die Türen sind, die du dir wünschst, aber die Jesus dir aufmacht? Und durch diese Tür sollen wir gehen, mit seiner Kraft. Das können wir tun. Gut, das waren die ersten drei Verse von diesem Sendschreiben. Vielleicht, wie gesagt, knöpfst du dir die letzten Verse einfach mal zu Hause vor. Vielleicht knüpfe ich da auch nächstes Mal an, ich weiß es noch nicht. Aber wenn ihr mal einen verlassenen Bunker seht, geht lieber nicht rein, weil es könnten Türen zufallen, die ihr nicht mehr öffnen könnt. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Sonntag.